SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR 1. Leute, ich begrüße ganz herzlich Susanne Abel. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir hatten schon mal einen Termin vereinbart, dann kam was dazwischen und jetzt klappt es endlich und es gibt auch gleich Neuigkeiten, denn ihr sensationell erfolgreiches Debüt Stay Away from Gretchen hat eine Nachfolge gefunden, was ich nie gesagt habe. Ist, ich glaube, seit einer guten Woche draußen. Ja. Wie ist es? Wie geht's Ihnen damit?
Ja, super. Mir geht's total gut damit. Weil das Buch ist ja auch sofort auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet und was Besseres kann einem ja nicht passieren.
Es heißt ja in der Musik immer, das zweite Album ist das schwerste Album. Mhm. Ist das beim Buch genauso?
Ja, das heißt beim Buch auch, wobei ich jetzt so gar nicht so allgemein drüber sprechen kann, was üblich ist, weil ich bin ja relativ neu in diesem Gewerbe. Aber für mich ist das gar nicht das zweite Buch, sondern das ist einfach ein Teil des ersten, weil ich wollte das den ganzen Stoff im ersten schon beschreiben, habe dann beim Schreiben gemerkt, das wird zu umfangreich und habe dann alles rausgenommen und als das erste fertig war, habe ich dann einfach das zweite weitergeschrieben mit dem gleichen Personal.
Na, haben Sie vielleicht einen gewissen Erfolgsdruck gespürt, weil Sie ja gerade auch sagten, ja, ich bin froh, es ist gleich auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet. Hätte ja auch nicht passieren können.
Eigentlich nicht und eigentlich doch ein ganz kleines bisschen, weil als ich im Sommer gemerkt habe, dass hauptsächlich Frauen mein Buch lesen, also mein Stay Away from Gretchen, habe ich plötzlich gedacht, oje, im zweiten Buch sind Männer im Vordergrund, die männliche Seite dieser Familie. Und da habe ich kurz gedacht, ob das gut gehen kann. Das habe ich dann aber meiner tollen Lektorin mitgeteilt und die hat mir diese Bedenken sofort aus dem Kopf gepustet und hat einfach gesagt, schreib weiter, die Leute werden Conny genauso lieben wie Greta und fertig. Und das habe ich dann auch beherzt und dann waren die Bedenken weg.
Fühlten Sie sich da in so eine Ecke geschoben, ich bin jetzt Frauenliteratur, passiert sowas schnell?
Nö, es war nur, ich habe nur einfach gemerkt, Männer lesen offensichtlich weniger Romane oder weniger solche Romane, keine Ahnung. Das hat auf jeden Fall ganz kurz ein bisschen Druck auf mich ausgeübt.
Sie stammen aus dem Badischen, aus einem kleinen Ort in der Nähe von Kehl, wie heißt er?
Der Ort heißt Kork. Ist inzwischen eingemeindet, also schon sehr lange eingemeindet, aber für mich und ich glaube auch für alle, die da wohnen, ist das nach wie vor ein Dorf. Ja, und ich bin Kölnerin mit badischem Migrationshintergrund.
Das klingt doch schön. Sie haben als Filmemacherin gearbeitet, viele Dokus betreut und jetzt sagen Autorinnen und Autoren so oft, diese Geschichte, die war immer in mir drin, die musste irgendwann raus. Ist das bei Ihnen auch so?
Ja, also ich wollte wirklich immer schreiben, hab mich nicht getraut, hatte dann immer irgendwelche Ausflüchte, keine Zeit, kein Geld, kein ich weiß nicht was. Und irgendwann am Tag X oder wie man im Badischen sagt, an der Maschine da, war es dann soweit, da hatte ich dann einen Aufhänger und hab da angefangen zu recherchieren.
Welchen Auslöser gab es bei Ihnen, dass aus der Filmemacherin Susanne Abel dann die Schriftstellerin wurde?
Also ich hatte schon sehr lange im Kopf über das etwas schwierige Thema transgenerationale Weitergabe von Trauma, etwas zu machen, weil ich meine Mutter als sie an Alzheimer erkrankt ist, habe ich sie und ihre schwierige Lebensgeschichte kennengelernt. Also da habe ich lange überlegt, wie ich das machen könnte, hatte keine Idee. Und dann 2015 im Rahmen dieser Flüchtlingswelle habe ich einen Beitrag gesehen auf WDR und da standen zwei alte Menschen vor einer provisorischen Flüchtlingsunterkunft, um was zu spenden. Und da ist ein Reporter lang gegangen, hat die gefragt und die haben erzählt, wir wissen genau, wie es den Leuten da drin geht, weil wir waren Kinder auf der Flucht. Und dann habe ich so angefangen, ein bisschen zu recherchieren, mich ein bisschen einzulesen und bin auch relativ schnell in der Zeit auf einen Spiegelartikel gestoßen, in dem beschrieben wurde, wie schlecht diese Flüchtlinge aus den ehemaligen Ostgebieten im Westen dann behandelt wurde. Und das war für mich, weil ich ja bei meiner Mutter erlebt habe, wie sich die Zeit auflöst, wie es nur noch eine Gegenwart gibt und wie sie dann eben in dieser Gegenwart auch gefangen ist. Dann habe ich einfach recherchiert und habe halt einfach dann die Gegenwart, die Flüchtlingsbewegung in der Gegenwart und die Flüchtlingsbewegung in der Vergangenheit verbunden.
Das klingt jetzt erstmal sehr kompliziert. Sie haben das in zwei Erzählstränge gepackt. Also einmal die Vergangenheit und Nachkriegsende und wie Greta, das ist die eine Hauptfigur, die Mutter des Nachrichtenmoderators Tom Wonderath, der sich dann eben auf die Suche der Geschichte seiner Mutter macht. Sie haben Ihre Mutter jetzt gerade erwähnt. Was hat es dann mit der eigenen Familiengeschichte zu tun?
Also ich habe meine Mutter nur als Blaupause genommen, meine Mutter, das Verhältnis meiner Mutter und mir. Und ich habe der Greta eine ganz, ganz andere Geschichte gegeben. Also in meiner Familie gibt es keinen Flüchtlingshintergrund, nur den einen. Meine Mutter kommt aus Albstadt, Ebingen, ja, und ist ins Badische geflohen. Und da ist sie da zu der Zeit auch nicht so gut angesehen worden als Fremde. Scherz beiseite, ich hatte keinen Flüchtlingshintergrund und ich habe da eine Geschichte erfunden.
Ja, also. Und es geht darum, dass so viel Ungesagtes einfach stattfindet und wie man da wieder hinkommt. Und dieses Thema Alzheimer, Sie haben es angesprochen, was hat das denn auch mit Ihnen gemacht? Weil es ja auch gerade schwierig ist, das zu erleben, wie jemand so in eine andere Welt abgleitet. Hat das Schreiben Sie dann unterstützen können?
Schwierige Frage, ob mich das unterstützen, also hat mich unterstützen können beim Aufarbeiten, aber aufgearbeitet habe ich es wirklich erst, als meine Mutter tot war, weil als meine Mutter krank war, das war ein Riesenproblem für die gesamte Familie und da musste jeder funktionieren. Ich habe weit weg gewohnt, ähnlich wie Tom Monderath eben auch einen anstrengenden Beruf gehabt und war halt nicht im Haus daneben und konnte jeden Tag helfen und so weiter und so fort, aber aufgearbeitet habe ich es erst, als sie tot war und da dann eben auch diese Geschichte, dass meine Mutter plötzlich aus dem Nichts heraus angefangen hat, mir Sachen zu erzählen, die von denen ich nichts wusste.
Haben Sie ein Beispiel?
Ja, also es war so, dass ich einen Anruf bekam, weil das Kind von einer Freundin schwer krank war und nachts mit dem Helikopter in die Klinik geflogen werden musste. Und das war alles spitz auf Knopf und da war ich bei meinen Eltern und als ich aufgelegt habe, habe ich das meiner Mutter erzählt. Und dann sagt sie plötzlich, wie aus dem Nichts heraus, ja, das ist ganz schwer, wenn man ein Kind verliert. Und erzählt mir, wie meine Halbschwester gestorben ist, also das erste Kind meiner Mutter. Und ich wusste natürlich immer von diesem Kind, ich wusste auch immer, dass das als Dreijährige gestorben ist oder als Zweijährige. Aber ich hatte keine Details und plötzlich erzählt sie mir einfach, ja, die ist nachts um 3 habe ich die gestillt und dann ist die beim Stillen gestorben.
Ja, ja. Das muss man dann erstmal sacken lassen.
Genau.
Sie haben in Ihre Geschichte auch ein anderes deutsches Kapitel gepackt, nämlich eins, was als Tabuthema behandelt wird, die Geschichte der Brown Babies. Wann ist Ihnen dieser Begriff das erste Mal begegnet?
Beim Recherchieren. Also ich kannte ja, oder in Deutschland war ja allgemein dieser Begriff, ich sage das jetzt bewusst in Anführungsstrichen, weil der Begriff einfach nicht gut ist, Mischlingskinder war üblich und Brown Babies, darüber bin ich gestoßen, über eine Dokumentation aus Amerika. Eine amerikanische Filmemacherin hat über Kinder oder über Menschen, die als Kinder aus Deutschland adoptiert wurden, eine Dokumentation gemacht. Und darauf, das habe ich im Internet gefunden, habe in den Film bestellt und ja, und habe dann erstmal vom Schicksal dieser Kinder erfahren.
Ja, und das geht's eben auch im ersten Buch um Greta, die mit 18 schwanger wird von einem GI, von Bob Cooper nämlich. Und die planen dann ein gemeinsames Leben. Und dieses Leben, das Gemeinsame, wird es niemals geben. Das haben ja viele Menschen nach Ende des Krieges erleben müssen. Haben Sie Zeitzeugen in ähnlichen Situationen befragen können?
Ja, absolut. Das habe ich. Und ich habe aber vor allen Dingen, und das war meine wichtigste Quelle, ich habe Tagebücher gelesen. Sehr viele Tagebücher. Und ja, weil ich einfach finde, dass die persönliche Geschichte nochmal eine ganz andere Kraft hat als die allgemein beschriebene Geschichte. Und was ich eben in diesen Tagebüchern gefunden habe, das war eben, wie schwer es das war ja kurz nach dieser Zeit, in der diese Rassenpolitik der Nazis so vorherrschend war, wie schwierig es war für gemischte Paare einfach eine Wohnung zu finden, fast unmöglich. Zu heiraten, so gut wie gar nicht, ja. Und deshalb, die beiden sind schwer verliebt und die haben halt im Prinzip keine Zukunft. Und das ist sehr traurig für sie.
Sie sagen, Sie haben Tagebücher gelesen. Wo kamen diese Tagebücher her? War das einfach, daran zu kommen? Denn das braucht ja auch schon ein großes Vertrauen, dass Menschen Tagebücher rausgeben.
Ja, die haben die mir nicht gegeben. Also es gibt ein ganz tolles Tagebucharchiv in der Stadt Emmendingen im Badischen. Und dann ist das Internet voll davon. Also es gibt viele Familien, die stellen die Lebenserinnerungen ihrer Eltern, Großeltern online. Und wenn man dann mal irgendwann so sucht, und ich recherchiere wahnsinnig gerne und ich glaube, ich finde auch relativ viel, dann kommt man auf solche Sachen.
Das sind dann eben auch keine Einzelschicksale. Die SWR1-Hörerinnen und Hörer melden sich beispielsweise gerade. Dagmar schreibt uns: Herzlichen Dank an Sabine Abel. Auch ich habe einen
Susanne
Teil.
Abel.
Ja, sie schreibt: Sabine, wir müssen das korrigieren, genau. Auch ich habe einen Teil der Lebensgeschichte meiner Mutter gefunden in dem Buch. Sie musste als ledige Mutter 1953 ihr Kind Adoptiveltern überlassen, da sie als gefallenes Mädchen galt und keine Unterstützung in ihrer Familie fand. Genau solche Geschichten haben sie vielfach erlebt.
Ja,
ne?
Genau.
Wie sehr hat sie das berührt?
Natürlich hat mich das total berührt, und weil ich einfach weiß, diese Frauen, die hatten genau solche Potenziale wie wir heute, und die konnten die nicht leben. Die waren, wie war der Begriff, eben ein gefallenes Mädchen. Frauen hatten Kinder zum Teil durch sexuelle Gewalt, zum Teil wirklich durch Liebesbeziehungen. Die Männer sind einfach abgehauen oder sie waren verheiratet, was auch immer. Und dann waren die Frauen stigmatisiert und konnten ihre Kinder ja zum Teil auch gar nicht ernähren, weil die Möglichkeiten einfach noch nicht so da waren wie heute. Und das berührt mich total.
Hinzu kommt, dass diese Kinder häufig dann den Müttern weggenommen wurden und in die USA gegeben wurden. Also auch das ein ganz schweres Schicksal, was dann Greta auch erlebt. Sie haben beim Schreiben sich immer wieder in eine Stimmung versetzt. Und das haben Sie durch Musik gemacht. Welche Musik war da für Sie ganz besonders wichtig?
Also das ist phasenweise immer wieder. Es gibt ein Stück, das ist so ein Köln-Stück für mich, und die Gegenwart spielt ja in Köln. Und das ist ein Stück von Wolfgang Niedecken, Spab, Du kannst Zaubere. Und ja, und ich habe dann einfach ich wollte eine bestimmte Stimmung erzeugen, und um mich selbst in diese Stimmung zu bringen, habe ich dieses Musikstück gehört und gehört und gehört. Immer mit Kopfhörern, damit die Nachbarn nicht denken, ich habe einen Vollknall, ja. Ja, und habe dann einfach daraus, aus dieser Stimmung heraus, diese Szenen beschrieben.
Was ist das für eine Stimmung, die Sie zum Schreiben brauchen?
Das ist ganz unterschiedlich. Also ich gehe in die Figuren rein beim Schreiben. Und wenn ich jetzt Liebeskummer brauche, ein Gefühl von Liebeskummer, dann habe ich natürlich da auch in meiner eigenen Geschichte die eine oder andere Erfahrung gemacht. Aber ich kriege das Gefühl einfach noch viel stärker hin, wenn ich einfach eine bestimmte Musik höre. Und ja, und Du kannst Zaubere, das ist für mich Köln, weil es eben auch diese Sprache ist, die ich sehr liebe, die ich leider nicht sprechen kann. Und es transportiert einfach eine ganz bestimmte Stimmung.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Susanne Abel, heute Vormittag bei uns in SWR1 Leute. Wir hatten gerade über die Musik gesprochen, die sie inspiriert für das Schreiben. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass dann auch Personen auftauchen. Sie haben gerade verraten, Wolfgang Niedekens Vater taucht nämlich in ihrem Buch auf, in Stay Away from Gretchen, beziehungsweise in der Fortsetzung. Wo ganz genau?
Ja, in der Fortsetzung taucht er auf. Die Eltern von Wolfgang Niedecken hatten im Severinsviertel, also in der Kölner Südstadt, ein Lebensmittelgeschäft. Und ich lasse im zweiten Buch Konrad mit seiner Braut da einkaufen. Und das ist für Konrad, der seine Heimat verloren hat, dann einfach so ein Eintauchen in, ja, so ein heimatliches Eintauchen, weil er sich mit diesem alten Herrn Niedecken dann auf Kölsch unterhält und Greta kein Wort versteht. Ja, so.
Ja, es ist ein Roman, und dennoch steckt natürlich deutsche Geschichte da drin. Und viele Schicksale, die Sie erwähnen, die hat es tatsächlich gegeben. Beispielsweise den kleinen jungen Hans Abraham. Was passiert mit ihm?
Ja, in Köln, also nicht nur in Köln, in ganz Deutschland gibt es ja Stolpersteine, die auf den Gehwegen eingemauert werden, um daran zu erinnern, dass da jüdische Menschen gewohnt haben im Zweiten Weltkrieg und dass sie deportiert wurden. Und es gibt einen Stolperstein, der hat mich in Köln, der Kölner Südstadt, der hat mich besonders berührt, weil da wird erinnert an einen kleinen 8-jährigen Jungen, der von der Hitlerjugend umgebracht wurde. Und ich habe so ein bisschen recherchiert, was man über diesen Jungen wusste, nicht viel, aber ich wollte den einbauen, weil, und habe ihn auch eingebaut, seine Mutter und seinen kleinen Bruder, weil ich einfach damit auch zeigen wollte, dass die Wirklichkeit viel härter ist als die Fiktion.
So geht es dann auch Konrad, der als 14-Jähriger im Kölner Bombenhagel seine gesamte Familie erlebt. Sie beschreiben das.
Verliert.
Genau, was habe ich gesagt?
Erlebt.
Ach, Entschuldigung, völlig verwirrt. Ja, natürlich.
Ja, alles gut. Ja, ja.
Er verliert die gesamte Familie. Und die Frage ist, wie haben Sie da recherchiert? Weil Sie beschreiben das ja sehr genau. Wie sind Sie vorgegangen?
Auch da wieder Tagebücher, Tagebücher, Tagebücher. Das sehr tolle NS-Dokumentationszentrum in Köln, die machen eine fantastische Arbeit. Die haben Tagebücher von Jugendlichen. Auch das kann man online, was ein Segen war, weil ich habe ja auch recherchiert während der Corona-Zeit und da konnte man ja irgendwie keine Museen und keine Archive besuchen. Und ich habe Tagebücher von männlichen Jugendlichen gelesen und das hat mich sehr inspiriert.
Wie ist es für Sie, über Krieg zu schreiben und dann passiert ein Krieg?
Furchtbar. Also es ist absolut furchtbar, weil ich finde es ja auch furchtbar, wenn ich diesen Krieg recherchiere, weil ich denke, die Generation meiner Eltern waren da Kinder oder Jugendliche. Aber und ich weiß, was das, und da sind wir jetzt wieder bei diesem transgenerationalen Weitergeben von Trauma, also dieser Gefühlserinnerung, dass diese Schrecken weitergeben und dass ich einen Teil davon habe, Sie wahrscheinlich auch, jeder in Deutschland hat davon einen Teil. Und jetzt zu erleben oder Bilder zu sehen von irgendwelchen Kleinkindern, die mit ihren Müttern auf der Flucht sind oder die weinend am Grabstein ihres Vaters stehen, das ist für mich ganz, ganz furchtbar und es treibt mir auch wirklich die Tränen in die Augen, zum Teil auch bei Lesungen, weil ich das einfach denke, diese Scheiße hört nie auf, ja.
Es melden sich so viele SWR1-Hörerinnen und Hörer mit ihrer eigenen Geschichte. Ihr Buch Stay Away from Gretchen steht seit mehr als einem Jahr in den Bestsellerlisten und es berührt ganz viele Menschen. Und aus Konstanz schreibt uns beispielsweise Frauke: Meine Tante hat ein Baby mit einem GI bekommen. Es wurde in die USA gleich nach der Geburt adoptiert. Sie hat bis heute nicht darüber geredet. Es ist ein Tabuthema. Ich weiß es von meiner Mutter. Gibt es Möglichkeiten, diese Personen in den USA aufzuspüren? Was können Sie Frauke mitgeben?
Ja, also erstmal toll, dass sie Frauke das schreibt und ich bin sehr traurig für diese Tante, weil die wahrscheinlich jedes Jahr am Geburtstag ihres Kindes daran denkt und völlig gefangen ist in ihrem Schmerz. Die Möglichkeit, die es gibt, ist einfach, also es gibt in den USA inzwischen so eine Mode, dass man DNA-Tests macht, zum Beispiel bei diesem Ahnenforschungsportal Ancestry.com. Oder bei, ich weiß jetzt, das muss ich googeln. Mhm. Es gibt noch andere Anbieter und da lassen Millionen Menschen in den USA, ich weiß nicht, ob ich es gerade schon gesagt habe, ist es eine Modewelle, da lassen Millionen Menschen ihre DNA checken.
Ist ja so ein Weihnachtsgeschenk, Geburtstagsgeschenk geworden,
genau.
Ist so ein Trend, ne,
genau,
der sich
genau
entwickelt hat.
Und unter Umständen, wenn sie da, wenn Frauke da ihre DNA checken lässt, kann es sein, es gibt eine Übereinstimmung, ein Match. Und dann kann sie zumindest mit dieser Person Kontakt aufnehmen, weil wer weiß, ob dieser Mensch, der da Konstanz geboren ist, nicht auch sein Leben lang nach seinen Wurzeln sucht.
Ja, im Grunde ist das die Geschichte, die Greta erlebt hat mit ihrem Kind, wo ihr Mädchen dann eben auch abgegeben wurde in die USA. Und wir wollen ja auch gar nicht so viel über die weitere Geschichte verraten. Dennoch, was wir sagen können, dass Tabuthemen Ihnen eine Herzensangelegenheit sind. Wie kommt es?
Ja, das hat natürlich was mit der deutschen Geschichte zu tun und auch mit meiner eigenen Familiengeschichte, dass ich glaube fest daran, dass diese Themen, die verschwiegen werden, eine unheimliche Kraft haben, also in uns weiterwirken und dass es wichtig ist, die ans Tageslicht zu bringen, um damit umgehen zu können.
Was hier ja auch rauslesbar ist, dass manchmal der Schmerz einfach so groß ist, dass er weggepackt wird, weil man nicht darüber reden kann. Das spielt eine große Rolle. Und in Ihrem ersten Roman sind die Brown Babies eben Thema und künstliche Befruchtung nach Kriegsende ist ebenfalls ein Tabuthema. Inwiefern haben Sie sich mit so etwas auseinandergesetzt?
Ja, also ich war ja in meinem ersten Beruf Erzieherin und alles, was mit Kindern passiert, das zieht mich magnetisch an. Und ich habe einfach vor ein paar Jahren mal einen Dokumentarfilm gesehen aus Kanada von einem Mann, der eben darüber geschrieben hat, also es ist ein Kollege, ein Dokumentarfilmregisseur, der seiner eigenen Herkunft auf die Spur gegangen ist. Und das hat mich umgehauen, was der da alles erfahren hat. Ich will das jetzt gar nicht zu sehr spoilern, weil das ist das Kernthema meines zweiten Romans und die Leute sollen das ja auch lesen und die sollen die Spannung auch haben. Deshalb verrate ich jetzt nicht zu viel, aber es ist ein Thema, wo es darum geht, dass Kinder oder Menschen nach ihrer Herkunft suchen und das ist einfach was mich immer berührt.
Wir wollten über Ihren Lebensweg sprechen. Sie haben als Erzieherin gearbeitet. Welche Schicksale sind Ihnen denn dort begegnet?
Ja, also ich habe zuerst als Erziehungshelferin gearbeitet, weil ich habe mit 17 die Schule abgebrochen. Da gab es einen Streit wegen einer etwas zu hohen Telefonrechnung. Ich hatte einen Freund in Frankreich. Mehr will ich dazu nicht sagen. Es gab auf jeden Fall großen Krach mit meinem Vater und der meinte, er will wissen, wie die Kohle jetzt wieder reinkommt. Und dann habe ich mir einen Job gesucht und bin nicht mehr in die Schule gegangen. Und in dem Dorf, aus dem ich komme, das ist Cork, da gibt es ein großes Epilepsiezentrum. Und dort habe ich dann als Erziehungshelferin arbeiten können und habe eben ja epilepsiekranke Kinder und Jugendliche kennengelernt und das hat mir immer extrem viel bedeutet, weil diese Menschen haben mir sehr, sehr viel gegeben. Ich war damals auch, wie oft so Teenies in dem Alter sind, auch in einer großen Lebenskrise und die haben mich da letztendlich rausgeholt und geerdet. Und das war mir mein ganzes Leben immer wichtig bei diesem ganzen Fernsehschischi, den ich gemacht habe und auch, ich habe zum Teil Leute kennengelernt, die sehr berühmt sind, aber ich dachte immer, ey, was hast du eigentlich drauf? Der so und so aus Cork ist vom Charakter her ein viel besserer Mensch als du, ja? Und aus dieser Geschichte heraus war es mir wichtig, ich hatte es zuerst fürs erste Buch geplant, das hat nicht geklappt, aber jetzt im zweiten Buch ein geistig behindertes Kind einzubauen, um das Schicksal dieser Kinder im Dritten Reich erzählen zu können. Weil ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber diese Kinder waren ja lebensunwertes Leben, die letztendlich der gesunden deutschen Familie das Geld zum Leben nehmen und die hat man einfach umgebracht. Und das wollte ich erzählen, daran ja. wollte ich erinnern.
Man hat den Familien gesagt, sie kämen in ein Heim und da war dann aber niemand mehr aufzufinden, wenn die Eltern dann gesagt haben, wir wollen unsere Kinder besuchen, also wie perfide genau. das damals war. Ja. Wenn Sie sagen, das liegt Ihnen so am Herzen und diese Arbeit hat Sie einfach auch immer geerdet, hat Sie diese Arbeit mit den Kindern dann auch begleitet? Haben Sie das weiter auch während Ihrer Fernseharbeit machen können?
Nee, eigentlich nicht. Ich habe zwischendurch mal 5 Jahre in Hamburg gelebt und mein Nachbar war Leiter in einem Behindertenzentrum von erwachsenen Behinderten und den habe ich einmal besucht und fand das so klasse, was da für eine Atmosphäre war. Und dann habe ich als Ehrenamtler alle 4 Wochen Disco gemacht. Also ich bin da durch und habe die gefragt, was sie für Lieblingstitel haben. Hölle, Hölle von Wolfgang Petri und all solche Titel. Und da ich als Exilkölnerin den Karneval in Hamburg sehr vermisst habe, konnte ich da alle 4 Wochen Karneval machen und Party feiern und das war sehr, sehr, sehr toll.
Welche Erinnerung kommt Ihnen da gerade hoch, wenn Sie das so beschreiben?
Lebensfreude. Diese Menschen, die sind ja zum Teil äußerlich auch sehr gezeichnet durch ihre Krankheit, die haben in ihrem Zimmer vielleicht nichts als 3 Sammeltassen und irgendwie noch eine gehäkelte Decke oder ich weiß nicht was, ein Kuscheltier und die sind zum Teil so viel zufriedener als Leute, die alles haben.
Im Grunde geht es darum, im Jetzt zu sein, was Jetzt, genau. viele andere Menschen einfach nicht schaffen. Und wenn Sie die Lebensfreude erwähnen, die ist dann einfach im Moment einfach da. Ne?
Genau, ja.
Das ist etwas Besonderes und diese Arbeit hat Sie begleitet. Jetzt sind Sie Schriftstellerin geworden. Das ist plötzlich ein ganz neuer, ein anderer Beruf. Was macht das mit Ihnen?
Ja, also erstmal ist es ein toller Beruf, weil ich muss, ich bin ja jetzt mein eigenes Team und ich muss keine Kompromisse mehr machen. Und das ist insofern toll. Mir fehlen aber trotzdem natürlich, ne, als Filmemacherin habe ich in mittelgroßen Teams gearbeitet und das war auch zum Teil schon toll. Das fehlt mir ganz klar. Aber wenn ich mich entscheiden müsste und ich habe mich ja jetzt entschieden, dann ist das Schreiben schon eine sehr, sehr, sehr großartige Sache.
Stay away from Gretchen. Wir haben schon von diesem sensationellen Erfolg gesprochen, seit mehr als einem Jahr in den Bestsellerlisten. Als ich diesen Titel das erste Mal gelesen habe, konnte ich damit so gar nichts anfangen. Aber auch dieser Titel ist Teil deutscher Geschichte. Inwiefern?
Ja, oder vielleicht Teil amerikanischer Armeegeschichte.
Ja, muss man eher so sagen, ja.
Genau, weil es war ja so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die Alliierten größte Angst davor, dass sich ihre Soldaten mit Deutschen verbünden. Und da haben die Amerikaner einfach Aktionen gestartet. Also Finger weg von deutschen Frauen, die stecken euch nur mit Syphilis an und so weiter und so fort. Und da war eben dieser Stay away from Gretchen war eines dieser Schlagworte oder eines dieser Werbegeschichten.
War Ihnen gleich klar, dass das der Titel Ihres ersten Buches wird?
Nein, im Leben nicht, weil ich hätte mich, also ich bin ja absoluter Neuling, jetzt nicht mehr ganz, aber ich war zu diesem Zeitpunkt absoluter Neuling auf dem Gebiet der Bücher und ich hätte niemals gedacht, dass man einen amerikanischen Titel nehmen könnte. Das ist dann von Verlagsseite ausgekommen, weil ich habe das Buch angeboten, als es fertig war und habe eben so ein Angebotspapier erstellt, wie man das so macht, ein Exposé. Und da war eine Collage drin, unter anderem mit einem Plakat, auf dem eben Stay Away from Gretchen war. Und dann hat die Verlegerin gesagt, und das ist der Titel. Also ganz spontan.
Und Sie haben sofort gesagt, na klar.
Ich hab mit Ohren geschlackert, weil ich dachte, super, wenn das geht, wunderbar. Nee, weil ich finde natürlich sehr, sehr griffig und auch gerade mit dem Gretchen. Und das Gretchen hat ja in der Literatur und in der deutschen Geschichte auch eine bestimmte
Bedeutung. Wenn man an Goethe denkt, ja.
Genau. Und ja, und deshalb habe ich jetzt im zweiten Buch zum Beispiel auch einen Heinrich eingebaut, ja. So ein ganz klein bisschen, ja, aber darüber verrate ich ja nichts. Und
was Sie uns vielleicht schon verraten können, seit dem 15. Juni gibt es nämlich den zweiten Teil, was ich nie gesagt habe. Wie war es denn da bei dem Titel? Titel ist ja immer etwas, was gar nicht so einfach ist zu finden für ein Buch.
Ja, das war wirklich extremst schwierig, weil wir wollten, um die Verbindung zu schaffen, dieses Gretchen auch drin aufnehmen. Es heißt ja, was ich nie gesagt habe, Gretchens Schicksalsfamilie und hin und her. Und ich kann vieles sehr gut, aber ich bin ganz schlecht in Titeln. Also das war schon immer so, auch beim Filmemachen. Und meine Lektorin, die Tina Vogel, kam irgendwann damit um die Ecke. Und das hat's einfach total getroffen, weil viele Figuren in diesem Roman haben irgendwas nie gesagt. Also das ist jetzt nicht nur auf eine Person bezogen, sondern auf ganz, ganz viele Figuren. Und das... Ja, und dann ging das natürlich, wie das dann so ist, durch mehrere Abteilungen und alle haben dann irgendwie gefunden, ja, das ist gut.
Haben Sie es erlebt, dass durch Ihr Buch, dass sich Menschen bei Ihnen gemeldet haben und gesagt haben, ja, jetzt konnten wir über Dinge sprechen, die in unseren Familien über Jahre, manchmal über Jahrzehnte Tabuthemen waren?
Ja. Und das ist was mich ganz besonders berührt. Also mir haben das manche Menschen geschrieben, aber vor allen Dingen, es gibt ja sehr intensive Begegnungen bei Lesungen. Und da gibt es intensiv ist das dann, wenn ich Bücher signiere und es gibt dann so einen Moment des, dieses Augenkontakts und wo man miteinander kurz spricht. Und da habe ich das mehrfach erfahren.
Was haben Sie da noch erfahren? Manchmal auch etwas über Schicksale von Menschen, könnte ich mir vorstellen.
Ja, also einmal, das hat mich auch wirklich extrem belastet, weil ich in so einer Situation natürlich dann auch nicht mit den Menschen so intensiv sprechen kann. Aber ich hatte einmal bei einer Lesung erlebt, dass mir mindestens 4 Frauen erzählt haben, ganz kurz, dass eben sexuelle Gewalt, Vergewaltigung bei ihren Müttern oder Großmüttern eine Rolle spielten. Eine Frau hat mir erzählt, wie sie das als Kind sogar miterlebt hat und wie sie das ihr Leben lang geprägt hat und ja, solche Geschichten.
Und wie schlimm es ist, das zu erfahren, dass das auch heute weiterhin als Kriegswaffe eingesetzt wird.
Absolut, genau.
Und wie gehen Sie damit um? Weil es hat ja dann tatsächlich Bezüge einmal aus der Vergangenheit in die Gegenwart.
Also ich habe das jetzt thematisch nicht bearbeitet, dieses Thema sexuelle Gewalt. Aber ganz grundsätzlich ist mir in beiden Büchern wichtig, welche Kraft die Ereignisse der Vergangenheit heute noch haben, also in gesellschaftlich, aber eben auch im Privaten.
Sie haben uns eben gestanden, Sie haben mit 17 die Schule abgebrochen, dennoch Sie haben erfolgreich studiert, und zwar an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin. Sind Ihnen da irgendwie Vorurteile begegnet? Hatten Sie es dadurch schwieriger, dass Sie die Schule abgebrochen hatten?
Nee, überhaupt nicht. Da waren viele Leute mit einem schrägen Lebensweg. Und es war damals so, ich weiß gar nicht, wie es heute ist, aber da musste man eine Prüfung machen, um da angenommen zu werden. Also Abi hat da keine Rolle gespielt.
Was hat Sie zum Film gebracht?
Die Liebe. Ich habe einen Freund, ich habe auf einer Anti-AKW-Demo einen Mann kennengelernt, mit dem ich 4 Jahre zusammen war, und der war Filmemacher und das hat mir so diesen Bereich so eröffnet, und da war ich immer schwer am Kritisieren, wenn der war Dokumentarfilmer, was der alles gemacht hat, und irgendwann sagte er, da mach's doch selber. Ich dachte, stimmt eigentlich, warum nicht, und hab mich dann beworben.
Was war Ihr erster Film?
Oh Gott, also in Filmen während des Studiums?
Naja, wenn er sagte, mach's doch selber, mach's besser. Und dann kamen so langsam die ersten Filme, das erste Projekt, das Sie selbst zu verantworten hatten.
Ja,
was war das?
Das war, also während des Studiums habe ich 2 Filme gemacht, unter anderem mit Dietmar Bär, der damals einen Metzger spielte. Dietmar Bär war damals auch noch, der ist ja inzwischen ein großer Star.
Kölner Tatortkommissar.
Genau, und der war damals, ich meine, der war sogar noch Schauspielschüler. Ja, und da habe ich eben versucht, Spielfilme zu machen. Das war immer meine Idee und meine Richtung. Es ist mir leider nicht gelungen. Und und was habe ich dann danach gemacht? Ich habe dann ein paar Jahre für damals noch den Sender Freies Berlin gearbeitet, habe tolle Sendungen gemacht, unter anderem 24 Stunden Berlin, was da alles passiert, von der Geburt bis zur Beerdigung, von der Hochzeit bis zur Party, morgens um 6, rundum, hab mit einem tollen Team einfach, wir sind quer, kreuz und quer durch die Stadt gefahren. Wenn wir irgendwas gesehen haben, sind wir ausgestiegen, den Leuten hinterhergerannt und haben spontan gedreht. Sowas konnte man damals noch machen. Das war eine tolle Zeit für junge Filmemacher.
Was würden Sie denn Menschen, die jetzt gerade ins Berufsleben starten, was würden Sie denen als wichtigen Tipp mitgeben?
Glaub an dich und an deine Träume. Lass dir nichts reinreden.
Jetzt sind Sie erfolgreiche Schriftstellerin. Haben Sie automatisch das Drehbuch gleich mitgeschrieben für die Verfilmung?
Nein. Also das, in der Liga habe ich nicht gespielt. Ne? In der Liga habe ich studiert, aber ich habe in der Liga wirklich keine, das ist so wie wenn man sagt Champions League und Regionalliga. Ja? Also würde ich sagen, ich habe in der gehobenen Regionalliga gespielt, aber oder in der zweiten Bundesliga vielleicht, aber never ever in der Champions League. Das müssen andere Leute machen.
Haben Sie es schon in die Champions League gegeben? Liegt's da? Werden wir es irgendwann im Kino, im Fernsehen, wo auch immer
sehen? Ich hoffe sehr. Also es ist ein großer deutscher Filmproduzent, die Constantin Film, die hat die Filmrechte optioniert. Die versuchen das jetzt gerade zu verkaufen. Ist nicht ganz einfach, weil es ist ein teurer Stoff, weil es ein historischer Stoff ist. Aber ich habe da keine Aktien mehr drin.
Wie läuft das? Ruft dann jemand an und sagt, oh, ich hätte gerne die Rechte? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Nein, da habe ich, also der Produzent von Constantin ist ein Freund von mir und mir war es sehr, weil ich weiß, wie der arbeitet und wie, ja, der hat das zum Beispiel das Wunder von Bern gemacht, solche Geschichten. Und ich wollte das einfach, mir war es ganz wichtig, dass das in die Hände gegeben wird von jemand, der aus meinem Baby auch was Gutes macht. Und da durfte ich Gott sei Dank mitreden.
Jetzt ist das zweite Baby erschienen, was ich nie gesagt habe. Wann kommt's dritte?
Puh, Frau Köster, jetzt muss ich erstmal Luft holen. Ich habe 5 Jahre gearbeitet wie ein Berserker. Ich mache jetzt erstmal ganz klein bisschen Pause. Ich recherchiere zwar schon an einem neuen Thema, aber ich weiß noch nicht, wann ich anfange zu schreiben.
Was kann ich denn da noch aus Ihnen rausbrockeln? Womit hat das Thema zu tun?
Mit Frauen und dem Unrecht, was Frauen geschieht.
Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Susanne Arp.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.